der eine krank und der andere hier und so gibt es einen Tausch. Das ist gut, wenn man sich so gegenseitig ersetzen kann. Kam ein bisschen plötzlich das Ganze, aber ich werde versuchen, hier mein Bestes zu geben, wenn der Rechner hier mitmacht. Und wenn der Rechner nicht machen würde, würde es auch irgendwas geben. Wir sind ja in einer Reihe. Jesus erzählt von René, vom guten Vater, vor 14 Tagen. Jesus erzählt vom Säen, Thomas Richter, letzte Woche. Also wer da war, mag sich erinnern. Ich wäre jetzt eigentlich nächste Woche dran, ziehe jetzt vor und meine Überschrift ist: Jesus erzählt vom Miteinander. Und ich habe so das Gefühl, aber ihr werdet es gleich selber merken, dass ich da das Thema verfehlen werde oder verfehlt habe. Aber mal gucken, wie das so läuft. Also wir sind hier und die meisten, die da sind und zur Gemeinde gehören, kennen viele Gleichnisse, wissen von den Bildreden und Erzählungen, die in den Evangelien festgehalten und überliefert worden sind. Diese Erzählungen sind zumeist in bestimmte Rahmengeschehen eingebettet, eingebunden, oftmals wie ein Theaterstück. Oftmals geht ihnen eine Frage aus dem Kreis der Jünger voraus. Und wenn nicht von den Jüngern, dann möglicherweise von Leuten, die an Jesus interessiert sind, aus diesem Rabbi aus Nazareth. Oder andere, und die ihm andererseits mit rhetorischen Fragen entgegentreten, um ihn in irgendwelche Widersprüche zu bringen. Nur um seine Glaubwürdigkeit zu erschüttern, seine Lehren und Thesen in Frage zu stellen. Jesus, der Geschichtenerzähler, René hat ja schon ein paar Worte dazu gesagt, aber mit mir hat das auch etwas gemacht. Ich musste bei der Vorbereitung dieser Predigt auch darüber nachdenken, was also Jesus als, nur als Geschichtenerzähler, als einer der Gebrüder Grimm oder so, das kann nicht sein. Ja, Jesus tritt in Erscheinung als ein klassischer orientalischer Geschichtenerzähler. Und die Erzählung als solche ist das Medium seiner Zeit. Früher gab es keine Medien, keine Posts und da hat man, um einen kleinen Personenkreis zu erreichen, Geschichten erzählt, Erfahrungen weitergegeben und das oft ins Verhältnis gesetzt zu Zeitgeschehen. Der erreichte Personenkreis war überschaubar. Die Geschichten, die Jesus erzählt hat, sind von den Zuhörern verstanden worden. Die von ihm benutzten Vergleiche sind im Alltagsgeschehen seiner Nachfolger, also der Umstehenden, der Zuhörer verankert und entsprechen der Lebenswirklichkeit der fragenden Personen. Wie gesagt, Jesus bedient sich der Methode seiner Zeit, um die gute Nachricht und das Volk zu bringen. Er erzählt Geschichten. Und ich hoffe, es fällt mir gerade so ein, ihr Eltern, wenn es darum geht, die Kinder abends ins Bett zu bringen, habt immer eine gute Geschichte für sie. Das sind die Dinge, die fallen tief ins Herz, das merkt man sich. Also Väter oder Mütter, die ihren Kindern Geschichten erzählen, vermitteln einen ungeahnten Reichtum und so auch Jesus. Statt die Fragen seiner Zuhörer direkt zu beantworten, statt mit einfachen und vielleicht auch platten Erklärungen aufkommende Diskussionen abzuwürgen, bezieht Jesus die Zuhörerschaft immer mit ein, regt sie zum Nachdenken an. Am Ende der jeweiligen Geschichte, am Ende des jeweiligen Rahmengeschehens, können sich die Leute die gestellten Fragen zumeist dann selbst beantworten. Eine ganz feine Methode. Und Jesus setzt Gott und damit auch sich selbst in das Zentrum seiner Erzählungen. Es geht ihm dabei um das Reich Gottes, um die Gottheit seiner selbst, um das Verhältnis der Menschen zu Gott. Es geht in diesen Erzählungen um Schuld und Sünde, Sühne, um Recht und Unrecht, um Erlösung und Verdammnis. Es geht um jüdische Glaubensvorstellungen, um die Erfüllungen alter Prophezeiungen Und immer geht es um die Verlorenheit der Menschen und um die unendliche Liebe Gottes, die er für uns hegt. Nicht selten sind seine Geschichten darauf ausgerichtet, unser Miteinander, unsere Lebensweise, unsere Ängste in den Fokus zu nehmen. Seine Erzählungen sind mahnend, manchmal auch verstörend und sehr oft wegweisend. Heutzutage wäre Jesus vielleicht ein YouTuber, einer, der auf TikTok postet, einfach um ein breites Publikum zu erreichen. Einer, der mittels moderner Medien seine Zuhörerschaft um sich zu scharen weiß. Das ist Spekulation. Jesus hat ja vor 2000 Jahren gelebt. Halten wir uns einfach an das, was in der Bibel steht. Halten wir uns an das, was wir in der Bibel lesen können. Und das, was ich jetzt sage, meine ich als Zwischenruf ganz ernst. Bei YouTube werden nicht unbedingt immer Wahrheiten verkündet. Ich mahne da ausdrücklich zur Vorsicht. Wenn alternative Wahrheiten, die von Gelehrten, die kaum einer kennt, verkündet werden, muss ich zur Vorsicht mahnen. Vor allem, wenn YouTube-Posts über die Inhalte der Bibel gestellt werden, ist das eine große Gefahr. YouTube ersetzt das geschriebene Wort Gottes nicht. Diesen selbsternannten Wissenden oder Lehrern oder Gelehrten geht es dann weniger um die Menschen selbst, es geht ihnen um die Anzahl der Klicks und last but not least um die damit verdiente Kohle, so einfach ist das. Nicht so bei den Worten von Jesus. Nicht so bei den Worten, die wir nachlesen können in der Bibel. Seine Worte sind kostenlos. Seine Worte haben Ewigkeitswert. Seine Worte, und da nehme ich ein Wort von Ewald Keck, machen gesund. Ewald hat mal vor vielen Jahren, du weißt das noch, von der Apothekenumschau gesprochen. Also auch über die Bibel, und da war das Motto der Apothekenumschau, die Rentner wissen das, 18.58 Uhr, wenn man die heute Nachrichten sehen will, dann kommt entweder Kitschimea oder die Apothekenumschau. Und deren Slogan ist, oder Proster gut oder so, keine Ahnung. Die Apothekenumschau hat den Slogan, lesen, was gesund macht. Und da steht dann drin, wie man sein Leben um ein paar Jahre verlängern kann und wie man seine Gesundheit erhalten kann. Und das hat Ewald damals aufgegriffen. Und lasst uns nun lesen, was gesund macht. Ich mache das mal entgegen meiner sonstigen Gewohnheit. Ich lese das jetzt mal nicht aus dem Konzept. Ich habe von einem erfahrenen Prediger gehört, wenn man aus der Bibel vorliest, hat das einen ganz anderen Wert, als wenn man vom Konzept abliest. Und deswegen habe ich hier meine alte Zürcher Bibel mitgebracht. Keine Angst, die ist nicht in Schweizerdeutsch, das ist verständlich, aber doch etwas alt. Es geht ums Miteinander, aber erst auf den zweiten Blick. Ich habe das gut verborgen, das erkennt man nicht gleich. Er aber sprach, also Jesus, ein Mann veranstaltete ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und zur Stunde des Gastmahls sandte er seinen Knecht, den Eingeladenen, zu sagen, kommt, denn es ist nun bereit. Und alle fingen gleichermaßen an, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss ihn notwendigerweise heute noch anschauen. Ich muss dahin. Ich bitte dich, mich zu entschuldigen. Und ein anderer sagte, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu prüfen. Ich bitte dich, sieh mich als entschuldigt an. Noch ein anderer sagte, ich habe eine Frau genommen und kann deshalb nicht kommen. Und der Knecht kam und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Knecht sagte: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, und es ist noch Raum da. Ich sehe hier auch leere Stühle. Es ist noch Raum da. Da sagte der Herr zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner jener Männer, die eingeladen waren, wird mein Gastmahl zu Kosten bekommen. Soweit mal das Wort Gottes. Mir hat es nicht mehr gereicht, das irgendwie einzupflegen, dass man das hätte hier mitlesen können. Also ich hoffe, ihr habt da eure Bibeln dabei und habt auch entsprechend nachgeguckt. Lukas 14, ab Vers 15. Da soll eine Party steigen und wir sind eingeladen. Das ist genau die Geschichte, die ich eingangs versucht habe zu charakterisieren. Es gibt eine Rahmenhandlung. Es werden Fragen gestellt und Antworten gegeben und es werden Gleichnisse erzählt. Doch was ging dieser Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, dieser Parabel, was ging ihr voraus? Wie sieht die Rahmenhandlung aus? Wer ist da zusammengekommen? Was war der Anlass? Lasst uns das mal etwas näher anschauen. Lukas 14, also von 15 zurück zu 1. Das ist jetzt eigentlich ein Einschub, ist eigentlich gar nicht so richtig die Predigt, aber ich hielt es für nötig, das mit einzubeziehen. Und deswegen wird das vielleicht ein bisschen durcheinander. Aber wir werden sehen. Jesus war zum Essen eingeladen, wobei er unter verschärfter Beobachtung des Gastgebers stand, einem wichtigen Mann aus dem Kreis der Pharisäer. Das steht ausdrücklich, und sie gaben Acht auf ihn, also auf Jesus. Beim Essen lässt es sich gut reden und man kann seine Gesprächspartner bei einem Becher Wein gut kennenlernen. Ganz entspannt, der Abend kommt, das Essen wird aufgetragen und man redet miteinander, wie das so ist. Wie nebenbei wird die Anwesenheit eines Kranken erwähnt. Unter den Anwesenden, lesen wir da, befand sich ein wassersüchtiger Mann. Einer also, der an einer Herz- oder Nierenschwäche litt. Zu diesem Krankheitsbild gehören ausgeprägte Ödeme an den Beinen und im Gesicht, vielleicht auch an den Händen. Möglicherweise ist die Ursache dafür der Bluthochdruck, also eine Zivilisationskrankheit. Jedenfalls ein Fall für den Notarzt. Das Problem: Es bestand zu diesem Zeitpunkt ein striktes Beschäftigungsverbot wegen des Feiertags. Am Sabbat keine Arbeit. Sitzen und arbeiten tun die Sklaven. Gibt es übrigens heute noch, also Beschäftigungsverbot, es gibt ein Feiertagsbeschäftigungsverbot, das ist im Arbeitszeitgesetz verankert. Und wir kennen heute in unserem Arbeitszeitgesetz auch noch den Ersatzruhetag für diejenigen, die an Tankstellen und Krankenhäusern und weiß der Geier wo am Sonntag arbeiten müssen, die müssten von ihrem Arbeitgeber einen Ersatzruhetag bekommen können, damit sie den Sonntag oder den Feiertag eben nachholen können. Vergessen manche. Jesus kennt die Falle, die ihm hier gestellt wird, und wendet sich deshalb gleich fragend an die anwesenden Juristen und Theologen, an die Gesetzeskundigen und Schriftgelehrten. Er fragt: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Das ist eine gute Frage. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Die Gefragten werden von Jesus unversehens aufs Glatteis geführt und finden sich in einem Dilemma wieder. In einer Situation also, in der man sich zwischen zwei unangenehmen Dingen auf eine festlegen sollte. Hätten sie gesagt: Heile mich, heile ihn, wäre das der Aufforderung zum Gesetzesbruch gleichgekommen. Hätten sie gesagt: Heile ihn nicht, dann wäre das unterlassene Hilfeleistung gewesen. Und so haben sie das gemacht, was alle Menschen tun, wenn es gilt, Farbe zu bekennen. Sie haben geschwiegen und abgewartet. Mal gucken. nur nicht festlegen. Und wer sich als erstes bewegt, hat die schlechten Karten. Und Jesus macht etwas ganz beiläufig. Jesus fasst den Kranken an, berührt ihn mit seiner Hand und im Text steht, der Kranke wurde gesund. Lasst uns heute Morgen auch unserer Kranken gedenken in der Gemeinde. Das ist mir wichtig. Wir haben einige sehr schwer Kranke. Nun denke ich jetzt nicht an Erkältungskrankheiten, sondern an richtig schwere Erkrankungen. Die, die es wissen, wissen es. Ich weiß nicht, ob ich Dinge hier sagen kann, aber lasst uns für einfach allgemein für unsere Kranken beten. Nehmt dieses Anliegen mit nach Hause. Bezieht sie in eure Gebetszeit mit ein, dass Menschen gesunden können. Die Berührung mit Jesus, die Begegnung mit ihm ist die Grundlage für eine ganzheitliche Gesundung an Leib, Seele und Geist. Er, unser Herr, vermag Dinge zu tun, die wir uns nicht vorzustellen wagen, durch seine Berührung. Als der Kranke die Szene verlassen hat, wendet sich Jesus an die sehr wahrscheinlich sehr sprachlosen Fachleute. Wer unter euch, fragt er, wer unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in einen Brunnen fällt, wird ihn am Sabbat nicht alsbald heraufziehen. Auch jetzt herrscht betretendes Schweigen. Denn es ist klar, ist mein Kind in Not, werde ich es retten. Kleiner Einschub, vor vielen Jahren, also meine Tochter war 7, konnte gerade so ein bisschen schwimmen, Nagolder Schwimmbad, unsere Tochter Britta war das, war sie ertrunken, leblos am Boden des Schwimmbads, schwimmend, treibend. Sie hat das noch so plastisch vor Augen und bin dann reingesprungen und habe sie geholt. Also ich erzähle das nicht wegen dieser tollen Tat, also das ist die beste Tat, die ein Vater machen kann, sein Kind vor Schaden zu retten. Ja, das war schlimm. Entscheidend war dieses Schild am Beckenrand. Einspringen vom Beckenrand verboten. Hätte ich jetzt den Bademeister fragen müssen? Herr Bademeister, da treibt eine leblose Person, ist zufällig meine Tochter. Ich muss jetzt hier. Geschwister, es ist so, es gibt Situationen in unserem Leben, da gelten Verbote nichts. Da gilt es einfach zu handeln, zu tun, die Dinge zu tun, die in der Situation absolut richtig sind. Und so war das hier auch. Jesus heilt entgegen der damaligen Gesetzgebung einen Kranken. Er setzt sich über das Gesetz hinweg. So nimmt das Geschäftsessen seinen Fortgang. Von Anfang an hat Jesus die Rangfolge der mit zu Tisch Sitzenden im Auge. Er ist wach, er weiß genau, was da abgeht. Er kennt das, ihr kennt das auch. Die wichtigen Leute sitzen immer oben, da wo die Wichtigen normalerweise sitzen. Die noch wichtigeren. Das Verhalten im Blick habend beginnt Jesus unvermittelt ein Gleichnis zu erzählen. Es geht dann in Vers 7 los. Darin geht es um die Bedeutung der Sitzverteilung nach Rang und gesellschaftlicher Stellung der Gäste. Nachdem das Gleichnis geendet hat, wendet sich Jesus direkt an den Gastgeber. Wenn du Leute zum Essen lädst, dann lade nicht deine Freunde ein, auch nicht deine Brüder und die reichen Nachbarn, sofern du mit dem Hintergedanken spielst, von denen im Gegenzug auch eingeladen zu werden. Nein, sagt Jesus, lade vielmehr die ein, von denen du nichts zu erwarten hast. Bedürftige, arbeitslose Bürgergeldempfänger, Leute mit einem Handicap, Geflüchtete, Hilfsbedürftige, Menschen, die kaum einer bei sich zu Hause haben möchte und auch selten eher mit Einladungen bedacht werden. Und Jesus sagt zu dem Gastgeber, wenn du so handelst, wirst du glücklich sein. Vers 14. Einer, der wahrscheinlich mit seinen Gedanken weggedriftet war und der auch mit am Tisch Platz genommen hat, ist plötzlich glockenwach. Begeistert und selbstzufrieden, vielleicht den Becher hebend, sagt er, selig ist, wer am Mahl im Reiche Gottes teilnehmen wird. Vers 15. Selig ist, wer da am Mahl im Reiche Gottes teilnehmen wird. Er denkt da vorrangig an sich selbst und möglicherweise an die Bildungselite seiner Parteigenossen. Er hat wohl nicht ganz so verstanden, worum es Jesus in diesem Gleichnis gegangen ist. Denn als Jesus ihn hörte, beginnt er umgehend mit einer weiteren Geschichte. Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl. Und da sind wir bei dem Text, den ich eingangs gelesen hatte. Dieser lange Text, wo es sich darum dreht, dass der Knecht ausgesandt wird, Leute eingeladen werden, die sich entschuldigen, die beschäftigt waren, irgendwelche Entschuldigungen vorgetragen haben, Grundstückskauf, Hochzeit und so weiter, und dann eben die anderen eingeladen werden. Ihr ahnt es. Mit diesem Gleichnis zeichnet Jesus ein Bild von Gottes Reich. Der Gastgeber ist Gott selbst. Er hat eine lange Einladungsliste und klare Vorstellungen davon, wer an diesem Fest teilnehmen soll. Er lädt ein zum großen Abendmahl. Eingeladen ist zunächst das Volk Israel. Dieses Volk wartet seit Jahrhunderten sehnsüchtig auf das Kommen des Messias. Und die Juden sind sich sicher, wir, die Auserwählten Gottes, werden an diesem Festmahl teilnehmen. Sonst niemand. Jedenfalls nicht die Heiden, nicht die Römer, auch nicht die Griechen und die Wüstenvölker schon gar nicht. Der Gastgeber sendet seinen Knecht zu den Geladenen. Wir sind wieder im Text. Die Botschaft ist jetzt: Jetzt ist die Zeit gekommen. Auf, kommt, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Aber der Knecht fällt durch, wird nicht ernst genommen, entspricht nicht den Erwartungen. Der Evangelist Johannes lässt uns wissen, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist der gleiche Sachverhalt. Die eigentlich geladenen Gäste können oder wollen nicht zur Party kommen. Sie bringen übliche Ausreden und Entschuldigungen vor. Der eine muss einen kürzlich gekauften Acker besichtigen. Vielleicht hat sich da ein Schwabe hin verlaufen. Noch ein Acker. Liebe vergeht, Hektar besteht. Ein anderer war ebenfalls in Grundstücksangelegenheiten unterwegs, kaufte 5 Jochochsen. Also keine Tiere, sondern die Fläche, die ein Ochse, ein Jochochsen ist die Fläche, die ein Ochse an einem Tag pflügen kann. Und wenn man 5 Jochochsen, brauchst du 5 Ochsen einen Tag lang unterwegs, und das ist, muss ein großes Grundstück gewesen sein, so circa 2 Hektar. Ein dritter schob seine Heirat vor, als ob seine Frau nicht hätte mitkommen dürfen. Die Einladung, die der Knecht überbringt, wird ausgeschlagen. Sie interessiert die Menschen nicht. Prioritäten werden anders gesetzt. Arbeit und Handel sind wichtiger als die Gemeinschaft mit Gott. Sollten die Vorbereitungen zum Fest vergeblich gewesen sein? Gibt's das, ein Fest ohne Gäste? Erneut wird der Knecht ausgesandt. Diesmal wird der Kreis der Geladenen erweitert, vergrößert. Nun richtet sich die Einladung an die Menschen, die keiner haben wollte, keiner haben will. An Arme, Behinderte, Blinde und Lahme. Gemeint sind die Heiden, die Unwürdigen, die Verirrten. Die, die da draußen sind, ohne Heimat umherirren, am Rande der Gesellschaft leben und keine Hoffnung haben. Und als dann immer noch Platz ist im Festsaal, wird das Einzugsgebiet umgehend vergrößert. Nun sind es die Landstraßen, die im Fokus liegen, die Grenzzäune und weit entlegene Gebiete bis ans Ende der Welt. Geschwister, in diesem Gleichnis geht es um Gottes großes Anliegen, die zu sammeln, die zusammengehören. Wir sind eingeladen, miteinander Gott zu feiern. Wir, die wir der Gnade bedürfen, dürfen miteinander hinzutreten, den groß zu machen, den anzubeten, der uns berührt hat, der uns herausgerettet hat, erlöst hat, der uns Kinder Gottes werden ließ. Wie Johannes sagt, so viele ihn aber aufnahmen, gab er Anrecht darauf, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Aber dieses Gleichnis kann auch als eine Warnung vor Selbstzufriedenheit und Geschäftigkeit verstanden werden. Was, frage ich euch, sollte wichtiger sein als der Einladung, Gottes zu folgen, sich hinzufügen zu lassen in die Festgemeinschaft seines Reiches, Teil der Kirche, Teil der Gemeinde zu werden, sich von ihm berühren zu lassen, um zu gesunden? Warum also diese Einladung ausschlagen? Dieses Gleichnis verdeutlicht, wie wichtig es ist, das Evangelium weiterzureichen. Wenn du der Einladung gefolgt bist, dann sage es allen weiter. Ruf es in jedes Haus hinein, wie es in meinem Lied heißt. Gott lädt ein. Wenn du der Einladung noch nicht gefolgt sein solltest, dann lass dich nicht zweimal bitten. Gott ist ein freundlicher, ein sanftmütiger Vater. Lass dich versöhnen mit ihm. Wir sind miteinander auf dem Weg, die gute Nachricht von Jesus Christus und das Volk zu bringen. Schließlich soll das Haus Gottes voll werden. Wir sind seine Botschafter für die Menschen unserer Zeit. Letztendlich überall dort, wo wir uns befinden. In den Betrieben, in der Schule, auf dem Campingplatz, im Sportverein, in den politischen Parteien, auch in der Tanzschule, aber auch in der Mission. Derzeit befinden sich 10 junge Menschen aus unserer Mitte in der Fremde. Ihr wisst, das kann man draußen irgendwie nachlesen. In Tansania, auf der Insel Bali, in Paraguay, Norwegen, USA, England, Augsburg. Eine ist in Augsburg und ein paar andere sind auch noch irgendwo. Sie sind unsere Speerspitzen, unsere missionarischen Speerspitzen in die entlegenen und weniger entlegenen Teilen dieser Erde. Als Gemeinde suchen wir der Stadt Bestes, bringen uns ein, wo wir gebraucht werden. Wir sind in der Flüchtlingshilfe dabei, nehmen teil am öffentlichen Leben und vieles mehr. Innerhalb der Gemeinde pflegen wir miteinander Gastfreundschaft und sind bemüht, jeden so anzunehmen. Es fällt manchmal schwer, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind bemüht. Das reicht nicht. Da kann man dran arbeiten, jeden so anzunehmen, wie Christus ihn oder sie angenommen hat. Gemeinsam laden wir hier zur Begegnung, das ist der Anlass, Gottesdienst, laden wir ein zu Begegnungen mit Jesus und sehen aus, was Gott uns gab. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, andere natürlich auch. Ich möchte zum Schluss etwas tun, was ich selber gar nicht so sehr mag, aber hier, es gibt einen Liedermacher, den die Jungen eher weniger kennen. Ich bin ja ein alter Mann. Meine Frau sagt immer, betone das nicht immer so, aber ist halt so. Da gibt es ein Lied, das drückt eigentlich alles besser aus, als wie ich es versucht habe zu sagen, was es heißt, von Gott eingeladen zu werden. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Der Autor dieses Liedes heißt Manfred Siebald. Ich lese da mal. Leben im Schatten, sterben auf Raten, haben wir was davon. Hass und Empörung, Leid und Entbehrung, ist das die Endstation? Während die Fragen noch an uns nagen, kommt einer her und ruft, lasst doch das Klagen. Lasst es euch sagen, Freude liegt in der Luft. In den Fabriken, in den Boutiquen steht noch so mancher Gast. In unseren Klassen, auf unseren Straßen trägt mancher seine Last. Denen, die schaffen, denen, die hasten, sagt, alles ist bereit. Denen, die schlafen, denen, die rasten, sagt, es ist an der Zeit. Wollen die alten Freunde uns halten und zur Seite ziehen? Sagen wir ihnen, wem wir jetzt dienen, weisen sie hin auf ihn. Und wenn sie höhnen, uns übertönen, wenn sie uns niederschreien, laden wir eben durch unser Leben still zum Feste ein. Werden sich Weg und Mühen denn lohnen, bis Gottes Fest beginnt? Ja, denn es hat für die schon begonnen, die auf dem Wege sind. Können wir jetzt schon singen und feiern? Hat sich schon was getan? Ja, denn Gott will die Erde erneuern und fängt bei uns schon an. Amen.